Ja, meine Damen und Herren, jetzt wollen Sie sicherlich wissen, ob es zu einer Trennung kam oder nicht. Das erfahren Sie auch gleich. Denn Goethe antwortet umgehend auf den albtraumhaften Brief von Christiane. Er schreibt ihr: Es freut mich, dass ihr schön Wetter habt und wünsche, dass dir dieses Vergnügen sowie alle andere Freuden dieser Woche recht wohl anschlagen und alle Grillen und Träume verjagen mögen. Mit meinen Arbeiten geht es sehr gut und wenn es noch eine Zeit lang dauert, so werden wir uns Ostern einer guten Einnahme zu erfreuen haben. Lebe recht wohl und grüße deine Gesellschaft. Jena, den 25. November 1798, Goethe.
Sie sehen, meine Damen und Herren, es kommt zu keiner Trennung. Goethe ist ganz Mann und reagiert auch als ein solcher.
Er geht auf die Grillen und Träume seiner Freundin gar nicht detailliert ein, geschweige denn auf die Heiratsgerüchte, sondern er filtert pragmatisch das Wichtigste aus ihrem Brief heraus, frei nach dem Motto: Mach dir keine Sorgen, ich bin ja bloß weg, weil ich Geld verdienen muss. Amüsier dich gut, aber lass mich gefälligst in Ruhe.
Damit endet dieses heikle Trennungsdebakel. Christiane fügt sich, mal wieder. Klingt ja so, als ob alles in Butter wäre.
Fast alles. Man hat inzwischen das gemeinsame Schlafzimmer aufgegeben.
Schade.
Christiane findet sich endgültig mit der Situation ab. Goethe in Jena, sie hier in Weimar.
Sie in Weimar mit zwei Haushaltungen, den in Jena darf sie ja auch noch mit versorgen, zwei Gärten, einem Landgut in Oberroßlar, Krautland. Diese Frau hat wirklich ein reiches Arbeitsleben.
Und sie ist ein würdiger Haushaltsvorstand. Sie lebt zu Goethes vollster Zufriedenheit. Sie leitet sozusagen, Sie kennen das sicherlich alle, meine Damen und Herren, ein kleines, erfolgreiches Familienunternehmen.
Die Weimarer sehen das nach wie vor anders. Christiane beschwert sich bei Goethe über so viel Klatsch und Tratsch. Goethe sieht's gelassen. Er schreibt ihr in folgendem Brief, sie solle die anderen nur reden lassen.
Was die Menschen überhaupt betrifft, so tu ihnen nur so viel Gefälligkeiten, als du kannst, ohne Dank von ihnen zu erwarten. Im Einzelnen hat man alsdann manchen Verdruss. Im Ganzen bleibt es immer ein gutes Verhältnis. Ich bin übrigens recht wohl und lebe sehr einfach. Auch bin ich viel spazieren gegangen, diese 8 Tage, in denen ich das Pferd musste stehen lassen. Es ist wieder ganz geheilt. Der Stallmeister hat seine Kur recht gut gemacht. Ich werde ihm dafür 30 Bottien Wein verehren. Lebe recht wohl, behalte mich lieb, wie mein Herz immer an dir und dem Kinde hängt. Jena, den 3. September 1799, Goethe.
Wenn in diesen Briefen nun schon des Öfteren vom Wein die Rede war, genau, schenk doch mal nach, mein Lieber.
Kein Problem.
Dann muss man an dieser Stelle unbedingt anmerken, Alkoholismus war damals wohl selbstverständlicher und auch verbreiteter als heute.
Könnte man zumindest annehmen, wenn man weiß, dass der kleine August durchaus schon als 2-Jähriger Wein zu trinken bekam. Goethe trinkt übrigens täglich flaschenweise, vornehmlich Rheinwein, und Christiane selbst soll die gleiche Menge wie Goethe getrunken haben, allerdings, und nun halten Sie sich fest, in Likör.
Oh, das ist aber wirklich Verleumdung, ja?
Mag sein. Christiane kuriert alle möglichen Krankheiten mit Alkohol. Rotwein als Allheilmedizin sozusagen, aber hören Sie selbst.
24. September 1800. Es freut mich sehr, dass du leidlich wohl bist. Den Stark bitt ich mir auch zum Doktor aus, dem seiner Meinung bin ich gewiss auch, dass du nicht so wenig Wein trinken sollst und Champagner besonders.
Tja, meine Damen und Herren, hat das mal schon jemand zu Ihnen gesagt, Sie sollen nicht so wenig Wein trinken? Champagner besonders?
Hier auf unserem Plan ist doch das Scharlachfieber erschröcklich. Es sind auf dem kleinen Fleck 3 junge Burschen gestorben. Götze fing sich an zu klagen und hatte alle Zeichen zu dieser Seuche. Ich war sehr bange, denn wenn es in ein Haus kommt, so müssen alle dran. Da habe ich ihn mit 2 Gläser roten Wein so weit gebracht, dass er des anderen Tages wieder rumlief. Mein Bruder, der hat sich auch so kuriert. Gestern wurde Ernestine auf einmal auch so schlecht. Der gab ich ein Glas Wertheimer mit etwas Magentropfen und wir gingen alsdenn zusammen aus und heute ist er wieder ganz wohl. Itzo ist mir nicht ganz recht, aber soll gewiss auch bald wieder besser werden, denn es ist Itzo nichts als Verkältung. Ich schicke dir den Wein und das Wasser mit dem Wagen. Und das ist noch nicht alles. In einem anderen Brief schreibt sie, Itzo sehe ich erst, wie notwendig der Wein ist, weil ich keinen habe. Mein Mägelchen tut mir gewaltig wehe, wenn ich keinen trinke.
Oh je. Goethe schickt dir übrigens daraufhin einen Eimer Marcobrunner 81er. Ja, und wenn Sie jetzt denken, meine Damen und Herren, ein Eimer, das ist so ein herkömmlicher 10-Liter-Eimer, wie Sie ihn aus dem Haushalt kennen, Sie irren. Das historische Maß eines sächsischen Eimers betrug zur damaligen Zeit 50 bis 60 Liter. Wir schreiben das Jahr 1800. Kurz vor Weihnachten, am 16. Dezember 1800, schreibt Christiane ihren kecken weihnachtlichen Wunschzettel an Goethe.
Abends 9 Uhr. Heute, mein Lieber, ist das Kistchen von Frankfurt angekommen. Ich habe mich sehr gefreut. Es waren 20 Ellen seidenes Zeug darin vor mich und auch ein paar schöne Schuh und ein paar seidene Strümpfe, schöne Spitzen und vor August sehr schönes Tuch, 3,5 Elle und Knöpfe auch zu einer Weste. Die gute Mutter. Es kostet ihr gewiss viel, denn es ist alles sehr schön. Aber auf die Redoute kann ich es nicht anziehen. Es ist mehr zu einem Staatskleide, aber sehr schön. Wenn du nur schon da wärst, dass ich's dir alles zeigen könnte. Ich habe eine sehr große Freude darüber. Nun wünschte ich nur, der heilige Christ verlöhr in Jena 10 Ellen weißen Halbatlas, die Elle zu 12 Groschen, das wären 5 Taler, das wäre dem heiligen Christ ein leichtes. Oder nur 5,5 Elle Kaliko-Halbatlas, das wären nur 2 Taler 18 Groschen, die Elle zu 12 Groschen. Das müsste der heilige Christ aber bald verlieren. Solltest du ihm etwa unverhofft begegnen, so kannst du mit ihm darüber sprechen. Du musst aber ja nicht böse werden, dass ich dich mit einem solchen Auftrage beschwere. Ich werde auch nicht böse, wenn es mir abgeschlagen wird. Wenn er nichts verliert, so ziehe ich mich wieder wie das vorige Mal an und bin auch zufrieden.
Sie sehen, meine Damen und Herren, Christiane hat ihren Humor, weiß Gott, nicht verloren. Den brauchte sie aber auch an der Seite eines solchen Mannes wie Goethe. Denn das Christkind dachte gar nicht daran, in Person von Goethe zu Weihnachten über in Weimar zu weilen. Nein, nein, er, das Genie, blieb die Weihnachtsfeiertage über in Jena.
Goethe waren Familienfeste, wie die Familienbande generell, nicht so wichtig.
Das Essen aber schon, und wie?
Christiane sorgt sich vermutlich mindestens genauso sehr wie Goethe selbst um dessen leibliches Wohl. Immerfort klagt Goethe über das miserable Essen in Jena.
Und Christiane schickt es ihm kurzerhand hinterher. Sie schickt unter anderem Rehkeulen, Knackwürste und sogar Schweinsköpfe. Also von letzterem wird im weiteren Verlauf dieses Abends noch die Rede sein.
20. Januar 1802. Es betrübt mich recht, dass mein lieber Schatz so übel mit dem Essen daran ist. Das ist immer das Schlimme bei deinem Aufenthalt in Jena. Ich wäre da rüben. Ich wollte dir gern alles selbst kochen. Wenn wir wieder zusammenkommen, so sollst du alles aufs Beste haben. Der Schnee geht leider hier auch fort. Aber ich habe mir die paar Tage noch große Freude gemacht. Der Kutscher hat mir das Fahren gelernt und ich habe selbst gefahren. Gestern habe ich mich ganz allein in Schlitten gesetzt und gefahren. Und der Kutscher hat hinten darauf gestanden und mit einer rechten großen Karbatsche geklatscht. Und ich bin in der Stadt durch alle Gassen und um alle Ecken recht gut gefahren und habe mir großen Ruhm erworben. Wenn du wiederkommst und wir kriegen etwas Schnee, so musst du mir erlauben, dass ich dich einmal fahren darf. Hier schicke ich dir das ganze Wildbretkeulchen, wie ich es bekommen habe. Und 2 Feldhühner, die lass dir aber selbst von der Trabiziusen braten, da hast du doch 2 Mittage was. Der Hofkammerrat hat mir auch Kaviar versprochen.
Goethe ist in Jena freier, er fühlt sich ungebunden. Wie schon gesagt, amüsiere dich gut, aber lass mich gefälligst in Ruhe. Ab und zu flirtet Goethe im Übrigen auch mal.
In der Ehesprache läuft das unter dem Begriff Äuglichen oder Äuglichen machen.
Und solange keine Augen daraus werden, wird's von beiden Seiten toleriert. Ihm, Goethe, ist es im Übrigen auch egal, wie Christiane konkret in Weimar lebt.
Solange sie ihm immer ausführlich vom häuslichen Leben in Weimar berichtet, das wünscht er schon zu hören.
Kommen wir nun zu Christianes wohl glücklichster Zeit nach der Zeit des Verliebtseins, dieser zahllosen Schlampamsstündchen. Das war die Zeit in Lauchstädt. Sie sollte dorthin eigentlich zur Kur fahren. Goethe gab ihr mit, das hauseigene Gespann nebst Kutscher und Bedienstetem. Warum tut er das wohl? In Lauchstädt befindet sich eine Außenstelle des Weimarer Theaters. Halb Weimar verbringt dort seinen Sommer und halb Halle sicherlich ebenso. Das hallische Theater war wohl nicht so besonders. Entschuldigen Sie, falls Sie jetzt aus Halle kommen sollten, so bitte ich natürlich vielmals um Vergebung. Denn natürlich heute ist das Lauchstädter Theater eine Außenstelle des hallischen Theaters. Aber Wie dem auch sei. Christiane ist in Lauchstädt, weil sie im Auftrag von Goethe das dortige Theater managen soll.
Christiane hat ja neben ihren haushälterischen Fähigkeiten schon immer ein gutes Händchen für das Theatervolk bewiesen. Mit den sogenannten Komödianten kam sie besser zurecht als der Sturkopf Goethe. Wie wichtig sie für Goethes Verhältnis zu seinen Schauspielern war, das zeigt sich erst nach ihrem Tod. Ein Jahr nach Christianes Tod muss Goethe die Intendanz des Weimarer Theaters niederlegen, wegen nicht mehr beizulegender Zwistigkeiten.
Goethe wusste natürlich um dieses Talent von Christiane und schickt sie eben deshalb 1803 nach Lauchstädt, gewissermaßen als Bewährungsprobe, mit Aussicht auf Festanstellung als sommerliche Theaterdirektorin.
Und diese Probe hat Christiane auch mit Bravour bestanden und darf auch in den folgenden Jahren immer wieder nach Lauchstädt fahren und ihm, Goethe, natürlich Bericht erstatten. Christiane fühlt sich wie neugeboren in Lauchstädt. Sie schreibt: »Ich bin sehr heiter und vergnügt. Es ist mir, als hätte ich wieder ganz neues Leben bekommen. Und jetzt danke ich alles dir, Lieber, und werde ewig dankbar sein.«
Christiane erfüllt ihre Aufgabe hervorragend. Die Verantwortung bekommt ihr gut, ebenfalls das Leben weit ab von Weimar und seinen starren Konventionen. In Lauchstädt ist sie die Frau des Theaterdirektors und genießt selbst bei den Gästen aus Weimar ein entsprechendes Ansehen.
An Christiane kommt man nicht vorbei. Unter anderem auch deshalb, weil sie eine ganz hervorragende Tänzerin ist. Bisweilen zertanzt sie mehrere Paar Schuhe. In einer Nacht.
Wenn nun Christiane schon das Theater managt im Auftrag von Goethe, dann hat sie doch schon so gut wie die Funktion von seiner Ehefrau inne. Aber geheiratet haben die beiden doch erst 1806. Warum eigentlich erst so spät?
Weil Christiane Goethe erst 1806 das Leben gerettet hat.
Ach, du meinst doch jetzt nicht etwa diese komische Geschichte, dass da französische Soldaten...
Doch, genau die meine ich ja, na klar.
Aber wir können dein Publikum doch nicht diese Geschichte auftischen als historische Wahrheit verkaufen.
Na Moment mal, ja. An jeder Vermutung ist ja immer auch ein Körnchen Wahrheit. Und wir haben ja jetzt, meine Damen und Herren, die politische Situation ganz außer Acht gelassen. Napoleon war dabei, ganz Europa einzunehmen. Er befand sich also auch mit Preußen im Krieg. Das Herzogtum Weimar war mit Preußen verbündet. Napoleon hatte hier in der Nähe bei Jena und Auerstedt mehrere Schlachten gewonnen. Weimar wurde geplündert und gebrandschatzt. Und da ist es schon recht wahrscheinlich, dass Soldaten auch in das Haus am Frauenplan eindrangen.
Ja, und ja, das mag ja sein. Aber aus erster Hand ist leider nichts überliefert.
Na Moment mal, ja. Erste Hand, das wären ja dann wohl Christiane und Goethe selbst.
Ja.
Und jetzt stellen Sie sich Folgendes vor, meine Damen und Herren. Es ist Nacht, Weimar brennt. Soldaten dringen ins Haus am Frauenplan ein. Goethe weicht zurück in die hinteren Zimmer. Christiane stellt sich davor, reicht einige Silberleuchter herüber und verteilt ein paar Ohrfeigen. Also, dass Goethe das peinlich ist und er nichts sagt. Und wenn Christiane dazu aus Liebe schweigt, dann heißt es noch lange nicht, dass die ganze Sache nie stattgefunden hat.
Schöne Theorie, allerdings nicht wirklich bewiesen. Was allerdings bewiesen ist, ist, dass Goethe einen großen Schreck bekommen haben muss. Und ich meine, soweit meine Theorie, vor Schreck kann man doch schon mal heiraten, oder?
Ja, mein Lieber, also ich weiß ja nicht, warum du geheiratet hast, ja? Aber wenn es vor Schreck war, dann herzliches Beileid.
Herzlichen Glückwunsch, bitte.
Wie dem auch sei, sicher ist, dass Goethe die Begebenheiten doch sehr erschüttert haben. Und wenn Goethe verunsichert war, dann hatte er immer das Bedürfnis, sein Leben neu zu ordnen. Seine Lebensgefährtin war bereits im Testament bedacht, der Sohn war legitimiert, na was blieb denn jetzt noch, als endlich Christiane zu heiraten? Und das tat er dann auch, am 19.10.1806.
Schön, oder?
Ja, sehr schön. Besonders schön ist auch, dass er Christiane in seinem Tagebuch jetzt nicht mehr nur die gute Kleine, sondern meine Frau nennt. Und im Übrigen ist es wohl auch so, dass Goethe mit Napoleon mehr sympathisierte, als er zugeben wollte. Als Napoleon nun da war, sah Goethe seine Chance gekommen, auch zu zeigen, wie er dachte. Und er heiratete deshalb eine nicht standesgemäße Frau.
Ich frage mich, wird Christiane nun nach der Heirat endlich von den Weimarern akzeptiert? Immerhin ist sie doch jetzt Frau Christiane von Goethe, Frau Geheimrat.
Ja, teilweise schon. Johanna Schopenhauer zum Beispiel bittet Christiane von Goethe jetzt ganz selbstverständlich in ihren Salon. Andere sehen das nach wie vor anders. Charlotte von Schiller, Schillers Frau, sagt nur, welcher Dämon hat ihm diese Hälfte angeschmiedet?
Übrigens hat Goethe Christiane just zu dieser Zeit ein paar hübschere Pistolen gekauft, wie er sich ausdrückte.
Na, die waren bestimmt für Charlotte von Schiller gedacht.
Wohl eher nicht, aber Christiane hat das sicherlich in Erwägung gezogen.
Goethes Mutter jedenfalls war sehr glücklich über die Hochzeit. Sie schrieb nach einem Besuch Christianes in Frankfurt an ihren Sohn, du kannst Gott danken. So ein liebes, herrliches, unverdorbenes Gottesgeschöpf findet man sehr selten. Wie beruhigt bin ich jetzt.
Ja, Christiane war wirklich ein Gottesgeschöpf. Allerdings, für Goethe gab es natürlich noch so ziemlich viele weitere Gottesgeschöpfe. Christiane ist eifersüchtig und stichelt. In ihrem ersten Brief als Ehefrau schreibt sie an Goethe, der mal wieder in Karlsbad weilt.
Ist denn die Bettine in Karlsbad angekommen? Und die Frau von Eibenberg? Und hier sagt man, die Silvi und Gottern gingen auch hin. Ja, was willst du denn mit allen Äuglichen anfangen? Das wird zu viel. Nun vergiss nur nicht dein Ältestes, mich. Ich bitte dich, denke doch auch zuweilen an mich. Ich will indes fest auf dich vertrauen. Man mag sagen, was man will. Denn du bist es doch allein, der meiner gedenkt. Lebe wohl und behalte lieb Christiane von Goethe.
Ja, ja, die Äugelchen. So richtig lässt sich es natürlich nicht sagen, wie berechtigt die Eifersüchteleien von Christiane eigentlich sind. War Goethe der Frauenheld, der, neudeutsch formuliert, womanizer, für den wir ihn heute halten? Goethe reagiert zumindest so, wie jeder Mann an seiner Stelle es tun würde, er beschwichtigt. Er schreibt ihr am 1. August 1808, Äugelchen gibt's unzählige, wer nur die kostbare Zeit daran wenden könnte und möchte. Das Liebste ist mir, dass sich dein Befinden wieder einrichtet und dass nach Kapps Meinung alles wieder recht hübsch werden kann. Lebe recht wohl, grüße alles und gedenke mein. Karlsbad, 1. August 1808, Goethe.
Das heißt also, Christiane weilt in Lauchstädt, Goethe weilt in Karlsbad.
Man ist sich wohlgesinnt, amüsiert sich aber getrennt.
Und amüsieren, das bedeutet für Christiane vor allem Tanzen und Komödie. Die 45-jährige Christiane nimmt noch ausgiebig Tanzunterricht und Goethe gönnt es ihr von Herzen.